Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir heute so einen super Herbsttag ausklingen lassen können unter Gottes Wort, ja, in der Gemeinde unter Gottes Wort. Und ich möchte auch. Geht noch nicht los? Doch?
Jetzt müsste es gehen. Geht es?
So, hört ihr mich? Hallo? 1, 2, 3? Ja. Betty?
Es geht, oder?
Ja? Okay, super. Ja, ich höre nichts? Ja. Ja, also ich freue mich, dass wir auch unseren lieben Albrecht und unsere liebe Rosi begrüßen dürfen, dass ihr heute und morgen bei uns den Dienst tut und unsere Gemeinschaft auch bereichert. Wir freuen uns auch, dass Edith und Stefan heute und morgen da sind. Also ein Tag voller Freude. Und ich möchte euch begrüßen mit einem Wort aus 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 8 bis 10. Da steht: Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir wollen gemeinsam singen aus dem Liederbuch die Nummer 790, alle Strophen. Und der Albrecht wird uns anstimmen.
Oh.
das Thema für heute heißt Aus Gott in Christus Jesus. Und wir lesen dazu den Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 30 bis Kapitel 2, den Vers 5. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Wir wollen noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke jetzt für den wunderschönen Herbsttag, den du uns geschenkt hast, dass wir einfach das genießen dürfen, wie die Natur auch jetzt in den schönen Farben sich zeigt und sich auf den Winter auch vorbereitet. Herr, es erinnert uns aber auch immer wieder daran, dass die Schöpfung auch vergänglich ist, dass alles zeitlich ist, alles hat, was du geschaffen hast, auch Vergänglichkeit und Sterblichkeit in sich. Und trotzdem wartet auch die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Herr, hab Dank, dass wir wissen dürfen jetzt schon, dass du einmal alles hineinzeugen wirst in dein unendliches, unvergängliches, göttliches Leben. Und hab Dank, dass wir heute auch schon davon hören dürfen, Herr, dass unser lieber Albrecht uns dein Wort austeilt und dass du uns dieses Wort auch hinein schenken möchtest ins Herz, Herr, dass wir immer mehr hinwachsen zu dir und dem Christus und dass es immer mehr Gestalt in uns gewinnt. Hab Dank dafür. Amen.
Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass wir wieder bei euch sein dürfen und danke für die lieben einleitenden Worte. Auch den Hinweis auf die Schöpfung. Und die Schöpfung ist ja nicht eine gefallene Schöpfung, sondern nur ein Teil der Schöpfung ist gefallen, nämlich der Mensch. Und aufgrund dieser Tatsache hat Gott das Übrige der Vergänglichkeit unterordnet, damit wir das überhaupt aushalten. Stellt euch bloß mal vor, alles außer uns würde nicht sterben. Die Menschheit wäre schon längst ausgestorben, weil wir das nicht aushalten würden. Wenn man überlegt, dass der sechste von Adam, der hieß Enosch, und das heißt der Hinfällige oder der Vergängliche. Stellt euch vor, einer unserer Elternpaare würde sein Kind Enosch taufen. Ja? Dann würde ich fragen, natürlich steckt da was Wahres drin, aber möchtest du ständig dein Kind du Vergänglicher rufen? Ja, also entschuldigt, das hat mich jetzt einfach inspiriert, was der Stefan eben gesagt hat. Und wir haben es ja heute was von was lebendig Machendem zum Glück. Und deshalb ist so wichtig, dass wir das uns immer auch wieder vor Augen führen, dass Gott um des Menschen willen manche Dinge macht, die ihm selber furchtbar wehtun. Ja. Es hat ihm sicher nicht wohlgefallen, die Schöpfung unter die Vergänglichkeit unterzuordnen oder sie unterordnen zu müssen. Aber er hat es getan, um derer willen, die gefallen sind. Und das sind ja wir. Ja? Und natürlich in der unsichtbaren Welt auch welche. Und die, aber wie die denken, das wissen wir ja nicht. Ja? Wir erleben ja nur das, was uns betrifft. Jetzt möchte ich doch zuerst Grüße loswerden von Peter und Susanne Burkhardt. Die lassen die ganze Versammlung ganz herzlich grüßen. Und jetzt wollen wir zu unserem Text gehen. Und da wollen wir zunächst mal an den Versen Kapitel 1, 30 und 31 stehen bleiben. Aus Gott in Christo Jesu. Und das ist ja auch das Programm Gottes, auch für die Schöpfung, wie wir gehört haben, dass eben Gott alles einmal so weit bringt, dass jedes Geschöpf sagen kann, ich bin aus Gott in Christo Jesu. Vers 30, Paulus, alles, das in Kapitel 1 vorausgehende zusammenfassend formuliert hier die kostbaren Grundlagen unseres Seins, der neuen Lebensgrundlage in Christo Jesu. Aus ihm, aus Gott dem Vater, seid ihr oder habt ihr eure Existenz in Christo Jesu. Er ist uns geworden, erstens Weisheit von Gott, zweitens Gerechtigkeit, drittens, man müsste eigentlich so wiedergeben, der uns Heiligende oder der, der uns heiligt. Und viertens, er ist geworden, Erlösung. Bei Adolf Heller habe ich mal gehört, Erlösung kann man so wiedergeben, er löst. Ja, wir sind Erlöste, weil er löst. Er kauft los. Christus ist das anstatt Lösegeld nach 1. Titus 2, Vers 5 bis 7. Und damit fallen alle kosmischen sichtbaren Beiwerke und Handlungen einfach weg. Haben wir Christus, haben wir alles. Wollen wir etwas hinzufügen, dann fallen wir aus der Gnade. Ja, das ist eine sehr scharfe Gratwanderung. Den Ausdruck habe ich aus Galater 5 genommen. Dort geht es ja nur um das Gesetz. Aber die Galater waren ja in das Problem geraten, dass man ihnen gesagt hat, ihr müsst, Christus allein reicht nicht. Ihr müsst doch was hinzutun, nämlich die Beschneidung. Und es ist nun egal, was wir hinzufügen. Alles verdirbt das Evangelium, was wir aus kosmischer Sicht hinzufügen wollen. Deshalb fallen wir immer dann aus der Gnade, wenn wir etwas mit dem Evangelium zu mischen suchen. Das heißt ja nun nicht, dass jemand, der sich etwa unter das Gesetz stellt, das sein von neuem Geborensein verliert. Das passiert wohl nicht, ja? Weil geboren ist geboren. Aber er wird die Frucht der Erlösung in Christus nicht erlangen, die Freiheit in Christus. Er hat im praktischen Leben keinen Nutzen von der ihm gegebenen Gnade. Das ist das Problem. Und er muss dann, wie einst Israel, wie es in Jeremia 2 heißt, selber Zisternen aushauen. Er muss also Arbeit reinstecken und sich mit eigener Kraft in frommen Werken zerarbeiten, wie früher ohne Christus. Er ist ein Sklave einer Religion. Denn entweder leben wir im Geist aus der Gnade oder wir fallen im praktischen Leben wieder aus dieser Gnade heraus. Ja, wieder diese Gratwanderung. Irgendwann kommt es dann zu der schmerzlichen Erfahrung, weder das Gesetz noch irgendein anderes menschliches frommes Gebot kann etwas zum göttlichen Vollmaß bringen. Und dazu war das Gesetz übrigens ja auch gar nicht gegeben. Es war ja nur zwischen eingeschoben, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war, lesen wir in Galater 3. Wir wollen jetzt zu jedem dieser vier eingangs genannten Stücke, zu denen Christus uns gemacht ist, wenigstens eine oder zwei Stellen lesen, als Kommentar. Zuerst allgemein. In ihm, dem Sohn Gottes, ist grundsätzlich alles vorhanden. Durch ihn hat der Vater die Zeitalter, die Äonen gemacht. Er hat das All und das beinhaltet die Himmel und die Erde Und alles, was darin enthalten ist, hat er durch den Sohn geschaffen. Der Sohn ist auch der Erstgeborene aller, vor aller Schöpfung, müsste man richtigerweise sogar sagen. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und er trägt das All durch seine Kraft und er hat in allem den Vorrang. So beschreibt es Paulus im Kolosserbrief. Ich will Vers 19 und 20 im ersten Kapitel dazu lesen. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm, nämlich im Sohne, zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem oder nachdem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, es sei das auf der Erde oder das in den Himmeln sich Befindende. In Kolosser 2, 8 bis 10 setzt Paulus Christus in den Gegensatz zu allen sichtbaren Dingen und Gedankengebäuden, die uns versuchen, aus dem herauszudrängen, was wir in Christus haben. Kolosser 2, 8 bis 10. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen des Kosmos und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zum Vollmaß gebracht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Wir sind also im Geist bereits zum Vollmaß gebracht, aber dem Leben nach, das heißt, in unserem alltäglichen Leben sind wir noch unterwegs dahin, schrittweise und wachstümlich, nämlich genau das zu werden, was wir dem Geiste nach bereits schon sind, ja, wie der Vater uns eigentlich durch Christus Jesus uns schon sieht. Er sieht uns ja schon als Vollendete, aber praktisch sind wir es noch nicht. Das muss jeder zugeben, der mit einigermaßen offenen Augen, Herzensaugen, ja, sich selber betrachtet. Dieser Prozess dauert auch mindestens so lange, wie wir in diesem Fleischleib leben. Wenn wir 2. Korinther 5 hinzunehmen, wo von dem Richterstuhl des Christus zur Rede ist, dann stellen wir dort fest, dass dort auch noch manches, ja, was in unserem Leben wir jetzt einfach nicht geklärt bekommen, ja, das wird dann dort vollends zum Abschluss gebracht. Soweit möchte ich dazu mal was sagen. Nun gehen wir an den 4 aufgeführten Stücken entlang, wie Christus, unser Haupt, unser Herr, uns geworden ist. Da wäre erstens, Christus ist uns Weisheit von Gott. Und darauf geht Paulus dann im 2. Kapitel noch näher ein. Und daher stellen wir das etwas zurück und lesen nur ein Wort dazu aus Epheser 1, 7 und 8. Epheser 1, 7 und 8. In welchem wir die Erlösung haben, den Loskauf haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Nummer 4 aus 1. Korinther 30 nennt Paulus hier an dieser Stelle mit. Die uns vom Vater gegebene Gnade ist personifiziert in Christus. Und mit ihr zusammengebunden ist auch Weisheit und Einsicht in die Heils- und Vollendungsgedanken unseres Gottes und für unser Inneres zum Leben nach seinen Ordnungen. Alles das ist, was Weisheit von Gott bedeutet. Nächster Punkt, Christus, unsere Gerechtigkeit. Dazu lesen wir in Römer 3 einen wichtigen Kernvers. In Kapitel 3, 24. Wir sind umsonst gerechtfertigt oder umsonst Gerechtfertigte durch seine Gnade, durch den Loskauf, der in Christo Jesu ist. Hier zeigt Paulus einen Teil der Gnade auf, den Loskauf in Christus. Es ist der Loskauf von der Sünde, die in unserem Fleisch immer noch wohnt, nach Römer 8, Vers 10. Aber wir müssen dieser Sünde nicht mehr zwanghaft nachgeben. Wir können also selber entscheiden, ob ich einem sündigen Gedanken Raum gebe, ja, oder ihn unter die Kraft des Christus stelle und mich davon distanziere. Diese Möglichkeit habe ich jetzt, nachdem ich von innen her neu gezeugt bin. Vorher konnte ich das nicht. Ohne Christus, wenn man Christus nicht hat, kann man das nicht. Man kann zwar eine gewisse Dressur vornehmen, aber im entscheidenden Moment hilft die Dressur dann nichts mehr. Ja? Sondern nur etwas, was von innen her geworden ist, ist dann in der Lage, der Sünde zu widerstehen. Übrigens ist der allgemeine Tatbestand Christus unsere Gerechtigkeit bereits durch Jeremia, durch die Propheten und das Gesetz bezeugt, so wie das Paulus in Römer 3, Vers 21 auch sagt. Denn der Paulus weist ja im Römerbrief unter anderem nach, dass man Gerechtigkeit nur aus Glauben erfahren kann, ja, nicht durch irgendwelche Werke. Und er weist darauf hin, dass genau diesen Tatbestand schon sowohl Gesetz wie Propheten bezeugen, dass das gar nicht anders geht. Ja? Wenn wir an das Hebräer 11 denken, an die verschiedenen Personen, die dort den Glauben gelebt haben und darin ein Zeugnis hatten, als Beispiel. Ich lese dazu in Jeremia 23 die Verse 5 und 6. Jeremia 23, 5 und 6. Siehe, Tage kommen, spricht Jahweh, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn, nämlich diesen Spross, nennen wird. Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Ja, ist genau der Ausdruck, den der Paulus im Römerbrief für alle die verwendet, die in Christo Jesu Gerechtigkeit erfahren haben. Und der Jeremia spricht natürlich hier, das habt ihr alle gemerkt, von der Zeit des Tausendjahrreichs, ja, wo Israel als Volk gerecht gesprochen wird und man das dann sagen kann. Jeder Israelit wird es dann sagen. Denn keiner muss dann mehr seinen Bruder ermahnen, erkenne Yahweh, denn alle werden den Yahweh erkennen, so wie die Wasser, die den Meeresgrund bedecken. Auch in Jesaja 45, Vers 24 allgemein und Vers 25 bezogen auf alle Samen Israels, heißt es dort, dass in Yahweh aller Same Israels gerechtfertigt werden wird. Aller Same Israels, da wird nicht einer übrig bleiben. So viel zur Gerechtigkeit durch Christus. Nächster Punkt, der dritte Punkt, Christus ist der, der uns heiligt oder der uns Heiligende. Heiligende heißt, dass dieser Prozess eben auch ein fortdauernder Prozess ist. Weil unser Gott seinen Sohn in uns offenbarte, er in uns den Widerspenstigen Wohnung genommen hat und wir sein persönliches Eigentum geworden sind, nach Epheser 1, Vers 5, sind wir bereits Abgesonderte oder Geheiligte. Ja, dadurch, dass der Herr uns versetzt hat aus dem Kosmos, aus der Herrschaft der Finsternis, versetzt in das Königreich, in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, sind wir bereits Geheiligte. Geheiligt heißt eigentlich nach, in seiner Urbedeutung abgesondert für einen ganz speziellen Zweck. Ja? Es hat nichts mit heiligen Schein zu tun, sondern einfach mit einer Absenderung, ausgesondert für eine bestimmte Aufgabe. Wir sind dem praktischen Leben nach natürlich nicht auf einen Schlag solche, die heilig handeln, sondern wir sind zunächst einmal, wenn wir von Neuem geboren sind, Geheiligte nach unserer Stellung. Und wenn ihr die Briefe des Apostels Paulus durchlässt und dort nach den Ermahnungen sucht, dann werdet ihr feststellen, dass überall dort, wo der Paulus Ermahnungen ausspricht, dass er sich darauf bezieht. Ihr seid Heilige und Geliebte und deshalb macht das und das oder lasst dieses und jenes. Ja, es wird immer auf diese Stellung, die wir in Christus haben, Bezug genommen. Nie ist es umgekehrt, dass er sagt, wenn du nicht das und das machst, dann wirst du nicht heilig oder dann wirst du nicht Gottes Kind. Ja? Es ist immer umgekehrt. Und so ist Ermahnung innerhalb des Leibes Jesu immer ein Ausdruck der Stellung und dass ich aufgefordert werde, mich meiner Stellung in Christo Jesu gemäß zu verhalten. Und wenn das jemand anders macht, ja, dann ermahnt er nicht biblisch. Dann führt er irgendwelche Gesetze ein oder versucht, jemanden zu dressieren. Das funktioniert nicht. Der Hebräerbriefschreiber sagt deshalb in Kapitel 2, Vers 10 und 11, und das ist, obwohl der Hebräerbrief natürlich an Israel geschrieben ist, zunächst, wie der Hebräerbrief schon sagt, ist das, was wir da finden, eine Universalaussage, die grundsätzlich gilt. Ja. Jeder Brief, jedes Buch in der Schrift enthält Universalaussagen, die immer gültig sind, ja, egal zu welchem Heilszeitpunkt man die liest. Ja. Ob im Gemeindezeitalter oder im Haushalt des Gesetzes, spielt keine Rolle. Und das ist so ein Wort. Es geziemte ihm um des Willen das All und durch den das All ist, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Ein Satz, den wir eigentlich kaum aussprechen dürften, wäre er nicht geschrieben. Von Herrn Jesus, ja, redet er ja da. Und jetzt kommt der Vers 11, den meine ich jetzt ganz speziell, bezüglich dem Heiligwerden und Handeln lernen. Denn sowohl der, welcher heiligt, also auch die, welche geheiligt werden, sind alle aus einem. Und da hören wir wieder den Paulus reden in 1. Korinther 1, Vers 30. Das ist so ein Vers, wo ich immer wieder den Verdacht habe, vielleicht war doch der Paulus zumindest jemand, der ihm sehr, sehr nahe stand, der Urheber des Hebräerbriefs. Aber vergesst es mal, das braucht ihr nicht zu glauben, ja, was ich jetzt da dazu gesagt habe. Ich habe jetzt von mir selber gesprochen, von meiner Meinung. Also nochmal, denn sowohl der, welcher heiligt, also auch die, welche geheiligt werden, das bist du und ich. Ja? Wir werden geheiligt. Wir heiligen uns nicht selber, sondern wir werden geheiligt. Sind alle aus einem, nämlich aus Gott in Christo Jesu, um welcher Ursache willen er sich nicht schämen, sie Brüder zu nennen. So viel vom Herrn Jesus. Der uns heiligt, ist demnach Christus. Und wir gehören zu denen, die geheiligt werden. Beide sind aus Gott. Aus Gott kam einst der Sohn, so wie auch wir aus dem Sohne unsere geistliche Existenz haben. Aus ihm, dem Gott und Vater, aber habt ihr euer Sein, schreibt Paulus in unserem Vers. Und Christus in, der Christus in uns, der ja in uns Wohnung genommen hat, nach Epheser 3, Vers 17 zum Beispiel, der drängt uns natürlich in Liebe zu einem abgesonderten, gleichgeheiligten Leben. Ja. Er hat die Voraussetzung geschaffen, indem er sagt, du bist jetzt heilig, also kannst du ab jetzt heilig leben lernen. Ja. Ich verlange nicht von dir, dass du von heute auf morgen heilig bist. Die Geburt, die geht von heute auf morgen, ja. Die wird einmal erledigt, aber dann folgt danach das Heiligwerden. In einem stetig weiter, indem wir stetig weiter uns von den Dingen dieses Kosmos innerlich und auch äußerlich auf Distanz gehen. Und natürlich ist dazu auch unser aktives Mitwirken in Form der Form notwendig, dass wir das auch geschehen lassen. Wenn ich heilig leben lernen soll, dann muss ich mich mit dem beschäftigen, was mir da dazu eine Hilfestellung gibt. Und das ist das Wort Gottes, weil das Wort Gottes auch weil der Christus eben auch das Wort Gottes ist, das geschriebene Wort. Paulus beschreibt das unter anderem in 2. Korinther 6, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1. Das möchte ich jetzt mal vorlesen. Das ist eine solche, so ein paar ermahnende Verse zu diesem Thema. Dort sagt er, seid nicht verschiedenartig zusammengejocht. So heißt es dort nach dem Grundtext genauer. Nicht verschiedenartig zusammengejocht mit Ungläubigen. Ja? Eine Jochgemeinschaft, das ist eine Gemeinschaft, auf der man nicht so geschwind ausbrechen kann. Ja? Und man sich nicht geschwind distanzieren kann. Das ist eine Jochgemeinschaft. Eine Ehe zum Beispiel ist eine Jochgemeinschaft. Ja? Und deshalb sagt der Paulus, wir sollen uns nicht verschiedenartig zusammenjochen lassen. Ja? Und das auch selber nicht anstreben. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches ein Teil, ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen, und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und zu Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das sind eine ganze Menge Zitate aus dem Alten Testament. Wer will, der kann die ja nachlesen mal, das lohnt sich sicher. Und jetzt kommt in Vers Kapitel 7, Vers 1 noch eine wichtige Bemerkung. Da wir nun diese Verheißungen, nämlich all die vorausgehenden Verse, auch weiter zurück, als ich gelesen habe, da wir diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Und jetzt kommt wichtig, indem wir das Geheiligtsein ins Ziel bringen, in der Furcht Gottes. Das heißt, bei diesem Heiligungsprozess bin ich natürlich beteiligt. Ja. Ich kann jetzt sagen, Herr, heilige mich, ja, fahre fort, mich zu heiligen, und im gleichen Moment beschäftige ich mich mit allem, mit Zeug, das mich unheilig macht. Ja? Wenn ich zu viel Zeit lang mich mit den negativen Dingen dieser Welt beschäftige, dann kann ich es nicht verhindern, dass das einen Einfluss auf mich ausübt. Ja? Natürlich muss ich ja zur Arbeit gehen und ich muss in die Schule gehen als Kind oder als Jugendlicher. Und damit bin ich zwangsweise mit vielem Schmutz beschäftigt. Ja? Das kann ich nicht ausbrechen. Aber dann, wenn diese Zeit, wo ich hineingebunden bin, wenn die aufhört, wenn es Richtung Freizeit geht, dann kann ich schon selber entscheiden, was ich mit der Zeit mache, ob ich mich dann auch noch mit Müll zudecke oder ob ich dann ein Gegengewicht aufbaue zu dem, was da täglich auf mich einstürmt und dass ich mich dann auch abends zum Beispiel von 4 verschiedenen Dingen im Gebet dann distanziere, ja, und den Herrn bitte, dass er meine Gedanken reinigt, ja, dass er einfach meine Gedanken durchdringen möge. Und das geschieht dann eben auch dadurch, dass ich mich unter das Wort begebe, dass ich es lese, dass ich die Gemeinschaft mit Gottes Kindern suche und so weiter und so weiter. Das wisst ihr ja alles. Aber das ist das, was der Herr natürlich schon will. Und der, der neu geboren ist, der hat ja auch den inneren Drang, das zu tun. Ja? Und da dürfen wir uns gegenseitig ermuntern und ermahnen. Und es ist ja tatsächlich, und ich hatte das ja schon erwähnt, in 2. Korinther 5, Vers 10, ich lese jetzt die Stelle doch mal kurz dazu noch. Es gibt zwar unterschiedliche Meinungen an der Stelle, aber ich denke, dass die Schrift hier sehr eindeutig ist. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das ein jeder empfange, was er, und jetzt heißt es genauer, durch den Leib getan hat oder gehandelt hat, nachdem er gehandelte, es sei Gutes oder Böses. Und jetzt ist so, das griechische Wort hier ist es nicht das Sinne, in dem Sinne das Böse, was etwa rein satanisch wäre, sondern das griechische Wort bedeutet faulend oder minderwertig oder unbrauchbar. Ja, es gibt also mehrere Abschattungen von Böse. Etwas, was radikal böse ist von vornherein, und da gibt es noch Dinge, die sind minderwertig. Ja, und da kann ich schon unterscheiden, ob ich jetzt mich mit was mit Minderwertigem rumschlage oder ob ich jetzt was Höherwertiges, mit was Höherwertigem beschäftige. Und der Paulus sagt hier nicht umsonst, es geht darum dann, was ich jetzt von der Stellung, in die mich Christus hineingestellt hat, ja, was ich davon jetzt in meinem Leben umsetze, das wird beurteilt. Ja, da geht es nicht um Leben und Tod, ja, sondern da geht es einfach um Klärung. Ja, weil manches Mal bin ich ja der Meinung, ja, ich bin eigentlich schon ganz recht. Ja. Und dann muss mich der Herr da oben vielleicht belehren, bei dem einen oder dem anderen, das war nicht ganz so recht, wie du geglaubt hast. Und ich bin von mir persönlich schon überzeugt davon, dass ich mit manchen Irrtümern ja, hinübergehe. Ja, ich weiß nicht, wie das euch geht, ob ihr da euch schon Gedanken gemacht habt. Das liegt schon daran, dass wir nicht den totalen Überblick über uns selber und über unsere Umgebung haben. Ja? Also werden wir immer subjektiv urteilen und handeln. Und der Herr kann uns nicht alles im Detail ja hier offenbaren. Das, was er sieht von unserem Leben und von unseren Mitgeschwistern oder Mitmenschen, da wird immer etwas fehlen, ja, und all diese Ungereimtheiten, die nehmen wir mit rüber, ohne Frage, ja, und das wird der Herr dann klären. Das bedeutet, ich freue mich darüber, dass ich dann vor den Richterstuhl gestellt werde, ja, obwohl ich weiß, es wird das eine oder andere Beklemmende für mich da rauskommen, aber das bedeutet, dass wenn das Beklemmende dann rausgekommen ist, dann ist es geklärt und erledigt, dann liegt es hinter mir. Und das will ja der Herr erreichen. Ja. Natürlich ist es besser, das, was geht, hier zu erledigen und nicht Dinge bewusst ja, hinüberzunehmen, die nicht koscher sind, ja, um mal dieses Wort zu verwenden. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Und ich habe mich jetzt auch an meiner eigenen Nase genommen an der Stelle. Christus ist unser Loskauf. Das ist der vierte Punkt. Und dazu lesen wir in 1. Timotheus 2, 5 und 6. Dort heißt es, denn Gott ist einer und einer Abgeordneter zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst, und das ist nach Jesaja 53, seine Seele gewesen, gab zum Lösegeld anstelle von allen, wovon das Zeugnis zu seinen Zeiten verkündigt werden sollte. Gott ist einer Abgeordneter zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selber zum Lösegeld für alle gegeben hat, wovon das Zeugnis zu seinen Zeiten so wörtlich verkündigt werden sollte. Vers 31, da nun alle diese Dinge ein Werk unseres Herrn sind, ist logisch, dass Paulus den Zusammenhang des ersten Kapitels so abschließt, wie wir ihn hier lesen. Dort steht auch eine Stelle von dem Starrsinn in Israels, in Jeremia 9 nämlich, wo das Wort herkommt, was wir das letzte Mal im Zusammenhang mit Israels Erwählung als minderwertigstes aller Völker erwähnten. Was wir da finden, das erinnert uns sehr direkt an die Argumentation Paulus in 1. Korinther 1. Ich lese Jeremia 9, Vers 12 bis 16. Wer ist der weise Mann, dass er dieses verstehe? Und zu wem hat der Mund Jahwes geredet, dass er es kundtue, warum das Land zugrunde geht und verbrannt wird gleich der Wüste, sodass niemand hindurchzieht? Und Jahwe sprach, weil sie mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen vorgelegt und auf meine Stimme nicht gehört haben und nicht darin gewandelt haben, sondern dem Starrsinn ihres Herzens und den Baalen nachgegangen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israel, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit bitterem Wasser tränken, unter sie, unter die Nationen zerstreuen, die sie nicht gekannt haben, weder sie noch ihre Väter. Und ich will das Schwert hinter ihnen hersenden, bis ich sie vernichtet habe. Und jetzt in Vers 23 und 24 noch. So spricht Jahwe, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich Jahwe bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht Jahwe. Und wir sehen, das ist die Argumentation, die auch Paulus in 1. Korinther 1 verwendet. Insgesamt. Und es geht um die Erkenntnis des Gottes Israels dort im Jeremia, und es geht bei uns als Gotteskinder um Gottes Erkenntnis. Die erste Bitte des Gebetes Paulus in Epheser 1, Vers 15 folgende, dass er darum bittet, dass die Gemeinde wächst in der Gotteserkenntnis. Ja. Und darüber dürfen wir uns rühmen, wenn wir unseren Herrn erkennen dürfen. Der Jesus, der zitiert den Vers 24 sinngemäß und erweitert ihn noch in Johannes 17, Vers 3, indem er dort sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Unten in der Fußnote bei Vers 31 finden wir bezüglich des Riemens auch noch die bekannte Stelle in Jesaja 45. Die hatte ich vorhin schon erwähnt. Ich will sie jetzt noch einmal ganz lesen. Das sind die Verse 22 bis 25. Jesaja 45. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen und aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen. Und es wird nicht rückgängig werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Nur in Jahwe wird man sagen, ist Gerechtigkeit oder sind viele von Gerechtigkeiten. Zu ihm wird man kommen und es werden beschämt werden alle, die wieder in Brand waren. In Jahwe werden gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels. Hier ist schon zuvor verkündigt, das Rühmen in Jahwe wird auch kommen, zuerst durch den ganzen Samen Israels. Also wird auch ganz Israel gerettet werden und der Bestimmung seines Gottes gerecht werden, wenn seine Zeit gekommen ist, so wie der Paulus uns das in Römer 11 sagt. So viel wollte ich zu Kapitel 1, 30 und 31 sagen. Und jetzt gehen wir noch in Kapitel 2 ein Stück weiter in den Versen 1 bis 5. Ich habe mir das Kapitel 2 überschrieben mit die Weisheit Gottes in einem Geheimnis. In den Versen 1 bis 5, da ist vom Dienst des Paulus in Korinth die Rede. Er erinnert sie an die Zeit, als er zum ersten Mal nach Korinth gekommen war. Vers 1 und 3, also zweimal, betont er, dass er weder mit Redegabe noch mit irgendeiner mit Weisheit, welche die Griechen suchten, die Korinther überzeugt hat, sondern durch die Heroldsbotschaft Gottes, das ihm anvertraute Evangelium des glückseligen Gottes. Und das hat er unverändert, nicht auf korinthische Verhältnisse angepasst, etwa weitergegeben. Es enthielt eben die Wahrheit Gottes, die eine Krisis oder eine Scheidung bei den Hörern hervorgerufen hat. Und die Erwählten aus diesen Hörern, die haben diese Botschaft angenommen. Die anderen nicht. Ja? Nur die Erwählten haben es angenommen. So ist es immer dann, wenn das Wort schriftgemäß gepredigt wird. Vers 3 besonders zeigt, wie er seine ersten Wochen in Korinth erlebte. Ich will aus Apostelgeschichte 18, Vers 5 zur Erinnerung dort lesen. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und er bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Ja, und wenn man jetzt weiterliest, dann merkt man, dass dort eine erbitterte Feindschaft entstanden war. Denn das hatte der Paulus offensichtlich, bis die beiden Brüder aus Mazedonien zu ihm gestoßen waren in Korinth, nicht in dieser Deutlichkeit betont. Er hat ganz sicher die Erlösung gepredigt und es heißt ja, er überzeugte viele Juden und Griechen. Aber als dann die beiden Brüder kamen, hat er den Schwerpunkt der Botschaft darauf gelegt, dass Jesus der Messias ist, den Juden speziell. Und jetzt heißt es in Vers 6, als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er seine Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und das war für ihn ein so niederdrückendes Erlebnis, dass der Herr selber in Vers 9 mittels eines Gesichtes ihn bestärken musste, damit er nicht aufgibt. Deshalb schreibt er in unserem Vers 3, er war unter ihnen mit Furcht und Zittern. Und das verstärkte natürlich auch die Traurigkeit und den unaufhörlichen Schmerz wegen seiner Brüder nach dem Fleisch, um mal den Ausdruck aus dem Römerbrief zu nehmen. Das waren nämlich Israeliten, und so schreibt er etwa ein Jahr später im Frühjahr 58 den Römern in Kapitel 9, Vers 2, wahrscheinlich eben gerade von Korinth aus während seiner dritten Missionsreise. Also unter dem Eindruck des Erlebens in Korinth hat er wohl auch unter anderem den Römerbrief geschrieben, dann später noch den Galaterbrief. Und das wird uns in Apostelgeschichte 18, Vers 23 folgende berichtet. Das Evangelium Gottes durch Paulus wurde damit mehr und mehr von Israel weggenommen und es ging auf die Nationen über. Das zeigt sich heilsgeschichtlich in der Apostelgeschichte daran, dass zum ersten Mal in Korinth und dann später in Ephesus es zu einer Trennung von Synagoge und Gemeinde kam. Ja, der Paulus musste an beiden Orten die Gemeinde, die sich gebildet hatte, aus der Menge der Synagogenbesucher herausnehmen und sie separat an einem anderen Ort zusammenbringen. Ja, weil er Angst hatte wohl, dass sonst die junge Pflanze Gemeinde innerhalb Korinth oder Ephesus kaputt geht unter dem Druck der Juden. Das ist heilsgeschichtlich dort sehr klar erkennbar aus der Apostelgeschichte. Und ich persönlich bin der Meinung, das ist sicher nicht nur in Korinth und in Ephesus geschehen, denn die Apostelgeschichte ist ja nur ein kleiner Auszug aus dem, was tatsächlich alles auf den Reisen passiert ist. Er war ja 18 Monate in Korinth und 3 Jahre insgesamt in Ephesus, beziehungsweise in der ganzen Asia, und hat viele Gemeinden gegründet, und dort gab es immer die gleichen Probleme, was ja auch in den Briefen deshalb so in der Schärfe rauskommt. Gerade in den Korintherbriefen, im Römerbrief und im Galaterbrief. Dort werden ja genau die Probleme behandelt, die es damals nach der Entstehung dieser Gemeinden unter den Nationen gab. Ja. Und deshalb haben wir, da können wir dankbar sein, genau diese Briefe aus der Zeit, und dort haben wir genau die Probleme, mit denen wir ja auch heutzutage konfrontiert sind in der Gemeinde. Auf der einen Seite der Einfluss, der negative Einfluss aus der Welt, ja, und auf der anderen durch Gesetzlichkeit, durch Riten, durch Zeremonien und all das Zeug, was von Religionen in die Gemeinde hereinschwappt und das reine Evangelium zerstören möchte. Der Feigenbaum, ja, da nur das eine Wort noch, der begann von der Wurzel an zu verbauen, wie der Herr das bereits in Markus 11 vorausgesagt hatte. Und deshalb schrieb Paulus einige Jahre vorher schon den Thessalonichern schwere Gerichtsworte über sein Volk. In 1. Thessalonicher 2, 14 bis 16, möchte ich jetzt aber der Zeit halber nicht lesen. Wer will, kann das ja für sich selber nachlesen. Diese Beschreibung dort, die endet damit, dass er den Zorn Gottes heraufbeschwört hat, ja, indem er sagt, der Zorn Gottes ist bis zum Ziel auf sie gekommen, auf Israel nämlich, weil sie das Evangelium abgelehnt haben und die Brüder durch Verfolgung weggetrieben haben und sie verhindern wollten, dass das Evangelium zu den Nationen kommt. Trotzdem hat aber den Paulus die Liebe zu seinen Verwandten nach dem Fleisch nie verlassen. Und die Worte aus Vers 16, dass eben der Zorn bis zum Ende über sie gekommen ist, die sind ja auch eingetreten und sie gehen konform mit der Weissagung in Jesaja 6, die ja im Neuen Testament dreimal zitiert wird. Dass es so kommen würde, dass die Juden sich von ihm abtrennen und dass sie ihn verfolgen werden, dass sie seine Botschaft nicht annehmen werden, das hat der erhöhte Christus dem Paulus allerdings schon, bevor er seinen Dienst in Antiochien in Syrien begonnen hatte, offenbart. Und das geschah während seines zweiten Aufenthalts in Jerusalem nach seinem Ruf vor Damaskus. In der Apostelgeschichte berichtet er es aber erst in seiner ersten öffentlichen Verantwortung in Apostelgeschichte 22. Wäre ein separates Thema, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. In Vers 2 in unserem Text, in 1. Korinther 2, da haben wir die wichtige Aussage, die noch einmal Bezug auf Kapitel 1, 23 nimmt und diese dort unterstreicht. Er sagt dort, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt. Weil er im ersten Kapitel festgestellt hatte, dass das Wort vom Kreuz den Juden ein Ärgernis ist und den Nationen eine Torheit, insbesondere auch den Griechen. Und damit hing ganz besonders der von der Synagoge gegen Paulus inszenierte Widerstand zusammen, ja, dass er an dieser Botschaft festgehalten hat, dass der Messias Israels ans Kreuz gehen musste. Ja. Und das hat der Herr Jesus ja selber seinen Zeitgenossen mehrfach erklärt, die haben es alle nicht geglaubt. Und der Petrus geht wieder drauf ein in seiner Pfingstrede und in Apostelgeschichte 3 noch einmal. Weder Philosophien der Nationen noch Argumente der Juden ließ Paulus irgendwelchen Raum. Er predigte allein die Rettung bringende Gnade durch das Sterben Jesu, den Messias Israels. Ja? Und die Auserwählten, die Gott in den Leib des Christus einfügen will, die hören alle hin und glauben das auch. Es ist schön, dass wir das wissen, auch wenn es manchmal frustrierend ist, dass nur wenige das hören wollen. Ja. Das macht nichts. Und damit hing eben besonders der von der Synagoge gegen Paulus inszenierte Widerstand zusammen. Er führte dann zur Trennung der Versammlung Gottes und der Synagoge. Vers 3 jetzt, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und vielem Zittern. Die Not durch den Widerstand der Synagoge war so groß, dass sein Herr ihn, das hatte ich schon erwähnt, durch ein Gesicht in Kapitel 18, Vers 9 trösten musste. Dort steht, der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Ja. Wenn der Herr also selber durch ein Gesicht den Paulus hier trösten musste, dann kann man ungefähr abschätzen, wie ihm da wohl zumute war. Ja. Er war ja auch innerlich zerrissen wegen seiner Brüder nach dem Fleisch einerseits. Ja. Und er hat auch gesehen, dass auf der anderen Seite die Botschaft angenommen wird. Und er hatte auf seiner ersten Missionsreise ja auch furchtbar körperliches gelitten. Und jetzt hat der Herr ihm gesagt, du brauchst diesmal keine Angst haben, es wird dir nichts zu Leid getan werden. Ja? Und da sehen wir auch für unser Leben schön, wenn der Herr es zulässt, dass wir an unsere Grenzen durch Versuchung gebracht werden, egal durch was, ob es durch die Kinder sind oder durch Mitmenschen oder sonst wer durch Beruf in beruflicher Situation, da gibt es ja immer wieder solche Fälle, wo das passiert. Ja. Dann kriegen wir auch im richtigen Moment die geistliche Unterstützung, um das aushalten zu können. Da können wir sicher sein, weil der Paulus das ja auch so erfahren hat und deshalb ist es ja uns bezeugt, dass wir uns daran erinnern, dass sagt, ja, ist ja nicht nur der Paulus, der in einer Sondersituation einen besonderen Trost bekommt, sondern ich kriege das ja auch dann, wenn ich es brauche. Ja, das ist doch schön. Und deshalb haben wir das in der Schrift. Wenn ich aber das nicht lese, ja, dann nützt mir der Trost auch nichts. Ja. In Asien auf der dritten Missionsreise, der dritten uns berichteten Reise, hatte Paulus später ähnliche Bedrängnis erfahren und sie war so groß, dass er und seine Weggefährten damals am Leben verzweifelten, also keinen Ausweg mehr sahen. Doch der Herr schickte auch da einen entsprechenden Trost und führt sie wieder raus. Er schreibt den Korinthern in 2. Korinther 1, Vers 5 bis 7. Und das ist besonders schön, weil die Korinther ja zu dem Paulus ein gespaltenes Verhältnis hatten. Beide Korintherbriefe enthalten sehr viel Wort und Verteidigung des Paulus, weil es gab dort eine ganze Menge Leute, die ihn nicht als Apostel akzeptiert hatten. Ja. Und deshalb ist es verwunderlich und auf der anderen Seite wieder kostbar, dass der Paulus hier sogar von seinen Schwächen redet. Ja. Und er muss den Leuten klar machen, ein Apostel ist nicht einer, der immer total über allem schwebt und alles im Griff hat, sondern ein Apostel ist durchaus jemand, ja, der an seine Grenzen gerät, aber vom Herr dann durchgetragen wird durch diese Grenzen, weil das, was der Einzelne, der vorne draus geht, erlebt, wichtig ist für die, die nachkommen. Und genau das steht hier in dem Text, den ich jetzt lesen will, 2. Korinther 1, 5 bis 7. Weil gleich wie die Leiden des Christus gegen uns überschwänglich sind, also auch durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Es sei aber, wir werden bedrängt, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, das bewirkt wird im Ausharren in denselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch ist fest. Es sei, wir werden getröstet, so ist es um eures Trostes und Heiles willen, indem wir wissen, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, also auch des Trostes. Und es ist nicht sehr kostbar, dass der Paulus hier, da er ja von den Leiden auf seiner Tätigkeit als Prediger des Christus redet, die Korinther aber in ihrem Alltag ihre Leiden hatten, trotzdem die Leiden der Korinther als Leiden des Christus bezeichnet. Ja? Und sonst denkt man, ja, Leiden des Christus, das sind nur die, die irgendwo in der Gemeinde an vorderster Front irgendwas Schlimmes erleben. Das ist aber Unsinn. Ja? Sondern jeder Einzelne unter uns erlebt Leiden des Christus. Die Leiden, die noch rückständig sind, wie Paulus in Kolosser 1 schreibt, ja, dass sie erlitten werden müssen durch den Leid des Christus insgesamt. Und deshalb leidet jeder für sich, erfährt dann Trost und den kann er später glaubhaft jemand anders vermitteln. Ja, wer sich noch nie in den Finger geschnitten hat, der weiß nicht, wie weh das tun kann. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe mir in den Finger geschnitten und habe unsägliche Schmerzen, dann sagt er, ja, das kann ja wohl sein, ich kann das aber nicht glauben, dass das so ist. Das hilft dann also dem anderen gar nichts. Ja? Also sind wir auch dankbar, ja, für manchen Druck, den wir erleben, auch wenn das weh tut, weil der Trost, den wir da drin erfahren, den können wir irgendwann mal wieder brauchen, indem wir ihn dann jemand weitergeben und der dann getröstet wird. Vielleicht merken wir das dann gar nicht, dass das so ist, aber Gott macht es dann so. Deshalb ist das ein ganz kolossal wichtiges Trostwort. Kolosser 1,24 habe ich erwähnt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung. Und da ist jetzt nun nicht nur der Paulus derjenige, der leidet, die doch den Leiden fehlen für den Christus. Ja. Es geht ja dann nicht um Erlösung, sondern um das, was nach der Erlösung gelitten wird. Und da ist jeder einzelne Glaubende mit Teil dieses Werkes Gottes. Also Leiden, die nichts mit dem Erlösungswerk zu tun haben, sind hier angesprochen, sondern Leiden, welche für die Zeit der Sammlung bis zur Vollendung des Leibes Christus von unserem Gott und Vater zu tragen verordnet sind. Und jedes Glied am Leib des Christus hat davon einen individuell zugemessenen Teil zu übernehmen. Ja? Jeder. Leiden ist keine Option, sondern Leiden gehört untrennbar zu dem Gottes Sohn sein hinzu. Ja, wenn ich Gottes Sohn bin, dann bin ich auch dafür da, dass ich ein gewisses Maß an Leiden übernehme. Paul in Vers 4 und 5, jetzt noch ein paar Minuten dazu. Paulus hatte keine besondere Redegabe, was er den Korinthern gegenüber öfter auch betont hat, etwa in 2. Korinther 10, Vers 10 oder in Kapitel 11, Vers 6. Und darauf kommt es aber auch nicht an, sondern das Wort Gottes muss selber reden. Denn nur das Wort kann Leben zeugen und nur das Wort kann auch geistliches Wachstum hervorbringen. Jakobus sagt zum Beispiel, nach seinem eigenen Willen hat er durch uns, durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Das heißt, hier, der Jakobus verwendet hier ein Wort, das heißt eigentlich entbinden oder gebären oder ein Kind aus dem Mutterleib hervorbringen. Ja, so ist es. So heißt das Wort, das Gezeugte hier, was da steht. Aber das kann ja nur Gott. Und was kommt dabei heraus? Damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ein ganz kostbares Wort. Und man sieht, dass dort, er schreibt ja an die 12 Stämme, überall dort, wo Gott etwas hervorbringt, ja, wo er neues Leben schafft, da ist es immer eine Erstlingsfrucht der gesamten Geschöpfe Gottes. Jeder einzelne Glaubende, der da sitzt, ja, der gehört zu dieser Erstlingsfrucht. Wir finden dieses Wort Erstlingsfrucht natürlich auch in Römer 9, wo es Paulus davon hat, und in 1. Korinther 15, Vers 20, wo der Herr Jesus als Erstling aus den Entschlafenen genannt wird, in dieser Lebendigmachungsordnung. Das will ich jetzt aber nicht vorlesen. Zeugung und geboren werden ist ein Willensakt Gottes, des Vaters und nicht des Geschöpfes. Er allein bestimmt den Zeitpunkt der Zeugung und der Geburt. Der Herr Jesus hat seinem Volk Israel einst bezeugt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts oder es unterstützt nicht. Ja? Es kann nur durch das Wort geschehen. Nur Gottes und Christi Geist kann göttliches Leben zeugen. Und sein Wort ist eben Geist und Leben. In Epheser 5, Vers 26 möchte ich ein Beispiel noch nennen über das Wort. Da heißt es, damit er, nämlich Christus, sie, die Versammlung heiligte, sie reinigend oder gereinigt habend, steht er eigentlich, durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. heißt, jeder von uns wurde gewaschen und gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Das Wort hat reinige und klärende Wirkung auf unsere Gedankenwelt und die ist unter dem täglichen Einfluss dessen, was wir sehen und hören, eben besonders gefährdet. Das haben wir am Eingang schon gesagt gehabt. Und Worte Gottes tragen seinen Geist in sich und wenn sie in unser Inneres dringen, wenn wir das zulassen, dass das Wort in unser Inneres dringt, dann wird es Licht in uns, so wie das einmal am ersten Schöpfungstag war, in 1. Mose 1. Wenn Licht in uns hineinkommt, dann geschieht auch Göttliches in uns. Ja, wenn ich ein Wort lese oder es mir anhöre, dann beginnt bereits ein reinigender Prozess in mir. Ja, weil dann scheiden sich schon die Geister in meinem Herzen. Ja, wenn da irgendwelche Gedanken sind, die nicht in Ordnung sind und da kommt Wort Gottes dazu, dann ist der Maßstab da. Und dann entscheidet sich, was stimmt denn jetzt? Gebe ich mir jetzt dem Wort Gottes nach oder gebe ich mich dem anderen? Ergebe ich mich dem anderen? Der Paulus berichtet von diesem geistlichen Vorgang bei den Thessalonichern in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und das war ja auch in Korinth passiert, wie er es bezeugt hat in unseren Versen 1 bis 5. Und darum danken wir Gott unablässig, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, dass als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Und Gottes Reden hat immer eine Wirkung. Sie mag nicht sofort eintreten, etwa durch vorübergehenden Widerstand des Hörenden, aber sie kommt unfehlbar. Und es gilt, was schon Jesaja verkündigen durfte, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde gedrängt und befruchtet und sie Sprossen gemacht und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden, also wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und der Sacharja darf verkündigen, da antwortete er und sprach zu mir und sagte, dies ist das Wort Jahwes an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jahweh der Heerscharen. Und das bedeutet, dass das Wort, wenn ich jemand ein Wort Gottes sage, ja, egal ob das jetzt nun in einem segnenden Sinne ist, primär, oder auch in einem ermahnenden Sinne oder zurechtweisenden Sinne, dann darf ich davon ausgehen, dass ich dieses Wort dem anderen gegenüber ins Herz gesät habe. Davon darf ich ausgehen. Da weiß ich auch, dass Gott dieses Wort irgendwann mal zum Wachsen bringen wird. Auch wenn ich das vielleicht selber nicht mehr erlebe. Irgendwann wird es zum Leben kommen. Ja? Und wer würde da nicht an Kinder denken, die krumme Wege gehen, ja, oder andere Menschen, die wir so in unserem Herzen tragen, von denen wir wünschen, dass sie auf dem Weg Gottes kommen oder einmal ein Stück auf diesem Weg vorwärts gehen und sich nicht immer im Kreis drehen. Ja, auch das gibt es ja. Und da dürfen wir immer wieder ermunternd und ermahnen, Worte Gottes verwenden, weil wir dann wissen, dass das lebendiger Same ist, das ich dem anderen weitergeben kann. Und was anders als Samen streuen kann ich eh nicht, sagt der Paulus auch selber in 1. Korinther 3. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und, wie geht's weiter? Gott hat das Wachstum gegeben. nicht ich, ja, nicht wir. Ja, und deshalb dieser Glaube, der dann entstanden ist, war dann auch lebendiger Glaube bei den Korinthern. Warum? Weil er durch das lebendige Wort Gottes ausgelöst wurde. Soweit für heute Abend. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und das ist vom ersten Satz bis zum letzten Satz lebendig machendes Wort. Schenk, dass wir das immer, wenn wir es lesen, aus deiner Hand vorbehaltlos annehmen, damit rechnen, dass dieses Wort in uns und in denen wir es weitersagen, dass es dort Frucht bringen wird, dass genau das erreicht werden wird, was du mit diesem Wort bezweckst und worum du es hast auch aufschreiben lassen in deinem Wort. Hab Dank, dass nichts Unnötiges in deinem Wort steht, sondern alles zur Erfüllung kommen wird und wir auch alle diese Worte brauchen. Hab Dank von Herzen und so segne dein Wort in uns allen und in denen, die du uns anvertraut hast, denen wir Zeugnis geben dürfen. Amen.
Ja, lieber Albrecht, hab Dank, dass dein Dienst auch dazu gedient hat, dass sein Wort in uns lebt.